Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stein und Stahl, der Feuerfest-Podcast. Mein Name ist Thomas Hahn und wir starten heute in Teil 2 unseres Interviews bei Formbau Hennecke. Wie bereits Anfang der letzten Folge erwähnt, ist das Interview bereits im November 2024 aufgenommen worden. Anmerkungen zu aktuellen Themen sind daher bitte weiterhin in den zeitlichen Kontext einzuordnen. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Glück auf!
Ja, also für mich war es eigentlich wichtig von Anfang an, das Potenzial zu sehen, was gestalten zu können, auch unabhängig von der eigentlichen Selbstständigkeit wirklich auch selbstständig arbeiten zu können, zu organisieren. Und da habe ich einfach schon viel Potenzial gesehen, was mich dann auch dazu motiviert hat, das Handwerkliche in dem Sinne erstmal mitzulernen. Also ich hatte von Grund auf erstmal mehr Interesse am reinen betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen. Und das Handwerk ist dann mehr oder weniger gezwungenermaßen dazugekommen, um ehrlich zu sein.
Okay.
Aber das hat sich dann auch ganz schnell gedreht. Also ich hatte im Prinzip vor meiner Ausbildung zwei linke Hände, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Aber es ist im Prinzip alles Übungssache.
Den Nagel immer rausgeschlagen statt rein, ja.
So ungefähr. Aber es hat sich halt ganz schnell gezeigt, dass wenn man 8 Stunden am Tag irgendwo dran ist, dass man auch einfach alles lernen kann. Ja. Und sobald man es mehr beherrscht, dann kommt auch der Spaß daran. Und gerade diese Abwechslung, die Kombination aus all diesen Bereichen, hat mich dann auch motiviert, weiterzumachen und auch dieses reale Studium auf mich zu nehmen. Natürlich auch nur mit der Perspektive, das hinterher hier übernehmen zu können. Aber das war für mich dann auch eine total interessante Mischung.
Ja.
Weil es wirklich sehr, sehr vielfältig ist.
Ja, und ich glaube, da sollte man vielleicht auch einfach mal so eine Lanze brechen für das Handwerk allgemein. Also ich meine, wir haben diesen Podcast mal angefangen mit der Intention, jede Berufsgruppe, die irgendwie mit Feuerfest zu tun hat, zu beleuchten und denen eine Stimme zu geben. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Ausbildungsberufe im Allgemeinen auch in der Gesamtgesellschaft immer ganz gerne so, ja, der hat ja nur eine Lehre gemacht. Was da aber eigentlich hintersteht, dass man eben halt jeden Tag etwas Neues dazulernen muss, um seinen Beruf eben halt am Ende wirklich auch gut ausführen zu können. Und dass das Endprodukt, also mein Berufsabschluss, ja nicht weniger zählt, sondern im Grunde genommen ja auch etwas erschaffen kann. Ne? Ein Friseur macht mir die Haare ordentlich. Ein Tischler, der baut mir einen Tisch. Theoretisch kann jeder einen Tisch bauen. Ja? Ich brauche eine Säge, ich brauche einen Schraubendreher und ich brauche Holz. Aber dass der Tisch nachher gerade steht, dass der eine ebene Oberfläche hat, dass der eine Oberfläche hat, wo ich drüber wischen kann, ohne mir einen Splitter zu ziehen und so weiter, das lerne ich ja nicht an einem Tag. Das bringe ich mir auch nicht zu Hause selber bei, unter Umständen. Ja? Und das wird viel, viel vergessen. Und ich glaube einfach, die Motivation, ich weiß es bei mir selber, mir macht das Draußensein sehr, sehr viel Spaß, auch auf der Baustelle sein sehr, sehr viel Spaß, weil ich da noch mit meinen Händen was anfassen darf zwischendurch. Und ich glaube, wenn einige Personen, die sagen, ja, ich habe studiert, ich muss doch studieren, also ich habe ein Abitur gemacht, ich muss doch studieren gehen, auch mal hier und da ehrlich zu sich selber wären. Ich glaube, dann würden ganz, ganz viele wieder mehr zurück ins Handwerk auch gehen und da vielleicht wieder einen handwerklichen Beruf ergreifen.
Ja, es entwickelt sich, muss man ja sagen, zum Glück auch jetzt seit ein paar Jahren wieder mehr in die Richtung. Also zu der Zeit, wo ich vor der Entscheidung stand, im Prinzip vor 10 Jahren, da war es, würde ich schon noch sagen, viel relevanter, dass man auch mit dem Abitur hinterher studiert. Habe ich ja im Prinzip auch dann gemacht. Aber heutzutage ist es ja schon so, dass die Lehre wieder mehr gewertschätzt wird. Wir hatten hier zum Beispiel letztens ein Gespräch an der Handwerkskammer beim Tischlermeisterkurs. Die sind jetzt seit 2 Jahren auch wieder voll ausgebucht. Also da merkt man schon eine Entwicklung hin. Auch einfach aufgrund dessen, dass so ein starker Fachkräftemangel im Handwerk herrscht, die Löhne sich etwas anders entwickeln als früher.
Ja.
Ist da jetzt schon wieder eine andere Dynamik drin, würde ich sagen.
Wo ich dabei anmerken möchte, möchte ich auch mal dann nutzen, dass wir uns da zum Beispiel auch seit fast 20 Jahren engagieren und 2-3 Mal im Jahr an der Handwerkskammer in Arnsberg, Südwestfalen ist das, da den angehenden Tischlermeistern über 3-4 Stunden ein bisschen was über den Mineralwerkstoff Korian erzählen, Verarbeitung und so weiter. Das machen wir dann natürlich kostenlos und ist halt auch so eine Sache, wo man schon auch den Nachwuchs natürlich ein bisschen unterstützen möchte.
Ja, ja. Nee, ist auch, wie gesagt, ist ganz wichtig, denn wie gesagt, nochmal, ihr seid ja mit eines der ersten Glieder in dieser ganzen Herstellungskette von vorne bis hinten, bis ein feuerfestes Produkt dann tatsächlich am Ende da ist und fertig ist. Und wenn ihr kein qualifiziertes Fachpersonal mehr bekommt, dann bekommen wir auch ein Problem, ja, und damit auch unsere Kunden ein Problem. Und deswegen war das für mich auch ein No-Brainer zu sagen, klar kriegt ihr hier in diesem Podcast auch eine Stimme, und weil das für uns eben halt auch wichtig ist, ne?
Also wir haben da natürlich, wenn ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, wie sich der Beruf und die Tätigkeit einfach in den letzten Jahrzehnten verlagert haben, wo also ja, im Büro halt großer Teil der Arbeit stattfindet, also im Konstruktionsbüro, am CAD und so. Und ich früher alles nur an der Werkbank gemacht habe. Da kann man sich ja auch vorstellen, ich muss heutzutage für diese Tätigkeiten auch die dementsprechend qualifizierten Leute gewinnen. Ja? Und da geht es bei uns eigentlich schon los. Wir sind hier in einer Region, die sehr viele Autozulieferer haben, also eine sehr gute Industrie. Und Fachkräftemangel ist überall da. Das heißt, ja, wir als Handwerksbetrieb mit unseren begrenzten Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, um es mal genau zu sagen, müssen versuchen, ein qualifiziertes Personal für solche Konstruktionsaufgaben zu finden. Und das ist ein großes Problem. Das, ja, muss man schon sagen. Und das sind auch halt so Punkte, wo wir dann einfach sagen können, ja, den Mann, den hätten wir jetzt gerne hier, dass er bei uns arbeitet, aber das passt einfach nicht zusammen, weil der da einfach mehr Geld verdienen möchte, wie zum Beispiel unser Betriebsleiter, ja.
Ja.
Das sind wirklich die konkreten Probleme, die in Sachen Personal da anstehen. Ja. Hinzu kommt, dass wir mittlerweile 10 bis 12 Auszubildende hatten und natürlich auch hier feststellen, dass leider das Niveau von Jahr zu Jahr, kann man fast sagen, einfach niedriger ist. Ja. Zumindest an den Jungs oder Mädchen, die bei uns hängen bleiben sozusagen und im Handwerk eine Ausbildung machen möchten.
Ja. Niveau insofern, als dass die Ansprüche sich verändert haben. Also ich meine, wir reden jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren super viel über Work-Life-Balance.
Ja.
Wir reden über 4-Tage-Woche, wir reden über 7-Stunden-Tage und so weiter und so fort. Also Sachen, die teilweise auch durch die Großindustrie, also und auch die großen Gewerkschaften zum Teil auch durchgesetzt worden sind. Ist das so ein Anspruch, mit dem die jungen Leute dann hierher kommen und versuchen, das dann auch hier in so einem, ich sag mal, Handwerksbetrieb durchzusetzen oder beziehungsweise mit der Vorstellung herkommen, so, hier wird das ja schon so sein, weil das ist ja ein familiärer Betrieb, die wollen ja garantiert auch ihre Freizeit haben und dann vor die Wahrheit gestellt werden, das ist ein selbstständiger Betrieb und der muss funktionieren, ansonsten habe ich nichts zu essen, der hat nichts zu essen und alles ist doof.
Genau so ist das, wie die das sagen. Genau so ist das, ja. Also es ist, ich sag mal, naja, also es ist schwierig, dass sich die Auszubildenden mit dem Betrieb wirklich identifizieren, mit der Arbeit sich identifizieren, ja. Da sind halt, hat man das Gefühl, viele Sachen, die vielleicht in der Freizeit oder so laufen, die eventuell wichtiger sind. Es kommt der Druck, die Diskussion mit 4-Tage-Woche und so, und da muss ich schon auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie wir das überhaupt hinbekommen können, ja?
Ja,
bei diesen Schwierigkeiten überhaupt Personal zu bekommen, gutes Personal zu halten, ja, das wäre jetzt ein Argument dafür, aber ganz am Ende weiß ich nicht, ob wir montags die Form wirklich pünktlich fertig hätten.
Ja, also ich kann jetzt nur aus einer Erfahrung von einem weiteren Zulieferer von uns sprechen, die eine 4-Tage-Woche bei sich im Betrieb eingeführt haben und bisher sehr positive Erfahrungen damit gesammelt haben, aber ich glaube, das kommt sehr, sehr stark auf den Betrieb an,
ja,
auf die Betriebsstruktur,
ja,
an. Und also mein Motto ist, also was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass man für viele Dinge Geduld und Ausdauer braucht. Und ich glaube, sich niemand auf dieser Welt identifiziert sich von Tag 1 ab mit dem, was er tut. Ja. Ich glaube, keiner von uns hat sich jemals mit Schule identifiziert, außer dass man da saß und seine Freunde kennengelernt hat, so ungefähr. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, der in einer Firma anfängt, sich ab Tag 1 mit der Firma sofort identifiziert und sagt so, das ist die Firma, sondern das kommt mit der Zeit. Und das wäre auch nochmal so eine Ansprache, glaube ich, an viele junge Leute. Wenn ihr Spaß haben wollt an dem, was ihr da tut, dann müsst ihr euch auch mit dem, was ihr da tut, beschäftigen.
Ja.
Ja, es hilft natürlich, wenn man von Anfang an Spaß am Handwerk hat, gerade bei euch im Betrieb, ja, sollte man Spaß damit mit Materialien zu arbeiten haben, Spaß daran haben, Lösungen zu entwickeln, um die Ecke zu denken hier und da. Aber vieles kommt halt mit der Zeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen, Geduld und Ausdauer.
Ja, da gebe ich Ihnen recht, aber man muss auch wirklich sagen, auch das Niveau, das Ausbildungsniveau, was bis dahin gelaufen ist, ist definitiv schlechter geworden.
Okay.
Also wenn ich das jetzt, sage ich mal, mit meiner Generation mal einmal vergleichen kann, ich weiß, dass ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen auf dünnes Eis komme, aber also ich persönlich habe damals eine mittlere Reife gemacht, ja, und darauf halt mein Leben irgendwo so aufgebaut.
Ja.
Und die meisten meiner Freunde haben damals Hauptschule 10. Klasse gemacht, ja. Aber da war doch, glaube ich, ein größeres Engagement da. Und auch das Niveau, auch das Ausbildungsniveau war trotz mittlerer Reife, glaube ich, höher, als es heutzutage bei manchen Abiturienten ist.
Okay.
Ob das jetzt wirklich so ist, aber es ist zumindest so, wie es dann hier in der Praxis rüberkommt.
Ich glaube, also ich sag mal so, und da kommen wir wieder an diesen Anfangspunkt zurück. Handwerk war, glaube ich, sehr, sehr lange Zeit sehr unsexy.
Ja.
Und deswegen hat man, glaube ich, häufig genug, ich sag mal, das bekommen, was am Markt übrig geblieben ist.
Ja.
Und das verschärft dann natürlich den Eindruck, dass das Niveau sinkend ist, gerade in den Handwerksbetrieben. Und jetzt muss man dazu sagen, die Handwerksbetriebe stellen eben halt immer noch einen sehr, sehr großen Anteil an Ausbildungsplätzen, gerade in Deutschland und gerade auch im ländlichen Raum. Und Plettenberg und Blüdenscheid, Herscheid würde ich jetzt eher zum ländlichen, denn zum städtischen Raum zählen. Und da muss man dann eben halt schon aufpassen, Mein angeheirateter Onkel ist Handwerksmeister gewesen, allerdings im sogenannten Sanitärbereich. Ich will die andere Bezeichnung lassen wir jetzt mal. Und der hat vor Jahren aufgegeben, noch neue Leute auszubilden, weil er sagte, ich kann das nicht mehr. Das ist die Hälfte kommt erst gar nicht zum Ausbildungsstart, obwohl sie einen unterschriebenen Vertrag haben. Die andere Hälfte kommt für 2 Tage, merkt dann, sie müssen hier arbeiten und bricht ab. Und das, was dann übrig bleibt, da habe ich einen in 10 Jahren mit Hängen und Würgen noch durchbekommen. Und dann hat er irgendwann aufgegeben. Und das darf natürlich eigentlich nicht passieren.
Ja.
Und ja, also da auch nochmal.
Also ich sag mal so, man muss auch mal realistisch sehen, ich habe vorhin von 10 bis 12 Auszubildenden gesprochen, die wir ausgebildet haben. Also ich würde mal sagen, 80% hat danach einen Platz in der Industrie gefunden, gut bezahlten. Ja?
Ja.
Also die Ausbildung läuft in dem Bereich halt sehr oft über die Handwerksbetriebe und dann werden die Leute halt abgeworben von der Industrie mit einem höheren Stundenlohn und auch sonstiges, vielleicht besseres Umfeld und Leistungen.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich hatte jetzt viel mit auch, wir hatten es ja hier im Podcast über Women at Refractory, so ein bisschen mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich sag mal, ich könnte mir ja hier in so einem Betrieb auch gut vorstellen, dass ihr sagt, flexible Arbeitszeiten sind durchaus, also vielleicht jetzt nicht während der Ausbildung, weil da geht's halt einfach nicht. Da muss immer jemand daneben stehen und auf die Leute aufpassen. Aber dass flexible Arbeitszeiten in so einem Betrieb, wie ihr ihn hier habt, durchaus möglich sind und adäquat. Und also auch da, also ich glaube nicht, dass ihr macht jetzt nicht den Eindruck, als ob ihr Leute seid, mit denen man nicht verhandeln und mit denen man nicht sprechen kann.
Das wünschen wir uns doch. Ja, ja, also absolut. Alles möglich, machen wir alles mit, sobald wir da dadurch gute Leute gewinnen könnten. Überhaupt keine Frage.
Ja.
Ja, letztendlich geht es einfach um die Sache. Also wir müssen zusehen, dass wir unsere Form, unsere Waschtische, die wir bauen, in einer angemessenen Zeit mit immer gleichbleibend guter Qualität und mit unter Einhaltung der Liefertermine sozusagen hergestellt bekommen. Und wie das Ganze passiert, ist ja mehr oder weniger zweitrangig.
Ja, ja.
Also natürlich haben wir auch zum Beispiel ein Gleitzeitmodell. Es gibt Phasen, wo mehr Aufträge da sind, wo Überstunden gemacht werden. Es gibt Phasen, wo weniger Aufträge da sind, wo Überstunden wieder abgebaut werden. Es kommt mal jemand kurzfristig rein und sagt, immer Freitag brauche ich auf jeden Fall Urlaub. Kann das irgendwie möglich sein? Da ist man in so einem kleinen mittelständischen Handwerksbetrieb natürlich auch wesentlich flexibler. Dann kann man die Aufgaben spontan umverteilen. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Bei uns ist jeder Mitarbeiter im Prinzip breit aufgestellt, kann in beiden Bereichen arbeiten und deswegen ist es halt auch einfach sehr vielseitig in der Ausbildung. Also man lernt in allen Bereichen.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, letztendlich die Frage hört sich so ein bisschen an, flexibel, so nach dem Motto, ach, könnte ich morgen mal um 10 kommen oder um 7 oder so. Grundsätzlich von unserer Seite machbar, aber ich sag mal, das wollen die Mitarbeiter schon nicht. Denn letztendlich werden bei uns 8 bis je nach Auftragslage 10 Stunden gemacht. Und da gibt es hinterher dann einen Lohn für, mit dem ja auch geplant wird. Ich sag mal, die Leute haben ja Familie und so weiter.
Ja.
Was ich sagen will, also da ist nicht unbedingt so das Bestreben, weniger Stunden zu machen, sondern eher das Bestreben, also schon eine gewisse Anzahl Stunden zu machen, damit das Geld auch einfach da ist.
Gut, aber ich sage jetzt mal mit flexibel zum Beispiel, ich habe morgen einen Zahnarzttermin um 8 Uhr, kann ich erst um 10 Uhr anfangen und dafür vielleicht bis 18 Uhr hier bleiben, ja? Solche Themen, weil ich sag mal, also ich habe jetzt 2 Kinder und ich genieße, muss ich ganz ehrlich sagen, schon die Flexibilität, die mein Job mit sich bringt, dass ich eben halt nicht nur unterwegs bin, sondern auch eben halt Homeoffice-Tage habe und wenn da mal irgendwie Not am Mann ist, ein Kind ist krank, dann eben halt sagen kann, okay, meine Frau geht jetzt erstmal bis 13 Uhr arbeiten. Wenn der Kleine um 11 Uhr in den Mittagsschlaf geht, dann fange ich um 11 Uhr an zu arbeiten und arbeite dann halt von 11 bis 19 Uhr. Davor bin ich telefonisch erreichbar. Das ist ja für mich schon eine Art der Flexibilität und der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, die mir halt viel, viel möglich macht. Ja. Ja.
Also ich sag mal, das ist natürlich was, da versuchen wir natürlich unseren Mitarbeitern irgendwo alles zu geben, was möglich ist. Das ist nicht nur mit Zeiten, das ist auch, als Handwerker haben sie auch öfters mal, dass sie vielleicht mal einen Hänger brauchen oder ein Auto, ja, übers Wochenende, einen Transporter oder so. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir sofort mitmachen auch,
ja,
die unsere Mitarbeiter nutzen können. Oder ich sag mal auch, die bauen sich natürlich auch mal für sich selbst was hier. Wir haben so schöne Maschinen hier und ja. Und das wird auch von uns und von mir auch absolut toleriert und ich sehe es dann auch so als so einen gewissen Benefit, der dann in diesem Beruf einfach auch noch oben so drauf kommt.
Ja, schön. Nee, also zeichnet ein Bild, das ich halt heute auch von dem Betrieb hier insgesamt bekommen habe. Wenn jemand zuhört, der sich überlegt, gerade in Ausbildung zu gehen oder einen neuen Job sucht, dann Formbau Hennecke in Herscheid. Ich habe auch gehört, die Haus- und Wohnungspreise hier in der Umgebung sind noch nicht so ganz so hoch wie in Köln oder Düsseldorf. Also von daher bewerbt euch gerne.
Gerne, ja.
Wir haben es gerade so ein bisschen so am Rande schon angesprochen, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität. Jetzt ist es ja so, dass gerade auch die Stahlbranche, das ist ein Gespenst, das jetzt auch seit einem halben Jahr durch die Medien geistert, Und dass jetzt gerade auch, glaube ich, in der kommenden Wahlperiode massiv an Gewichtung erlangen wird, nämlich dass es der Stahlindustrie und den damit verbundenen Industrien, Feuerfest, Automobil und so weiter, nicht gut geht. Wie seht ihr da euren Ausblick momentan?
Ja, sehr, sehr, sehr gemischt, muss ich sagen. Ich sag mal, wir haben natürlich grundsätzlich das Problem, dass die Durchlaufzeiten der Formen nicht so lang ist. Also ich würde mal sagen, so im Schnitt vielleicht maximal 2 Wochen, ja, eine Form. Dementsprechend kurz sind unsere Vorlaufzeiten.
Ja.
Im koreanischen Bereich kann man das ein bisschen kompensieren, aber auch da reden wir dann nicht von Monaten oder sowas. Und ja, ich sag mal, wir sind erstaunlich gut bisher durchs Jahr gekommen mit einer sehr zufriedenstellenden Auftragslage, speziell auch im aus dem Feuerfestbereich. Problem ist aber immer, dass man einfach nicht weiter schauen kann. Also wir wissen einfach nicht, was ist denn jetzt wohl im Dezember, nach Weihnachten.
Ja.
Ja, also da ist so ein Schreckgespenst dann, so ein klassisches, wir fangen Januar an. Im Moment keine bestehenden Projekte, alles abgearbeitet. Wir wissen dann ganz genau, bis da das technische Büro, die Vertriebler und so auch alle erstmal im neuen Jahr sind und im Schwung. Also da muss man nicht sofort mit Aufträgen rechnen.
Ja, ja.
So, das sind eher so die Sachen, die einen da auch belasten. Ja.
Ja, ja.
Hat natürlich auch Chancen. Also ich sag mal, schlechte Zeiten bringen natürlich auch immer viel Bewegung im Markt. Und bietet für uns eventuell dann auch neue Chancen, neue Kunden zu erreichen.
Ja.
Umstrukturierung innerhalb der Feuerfestbranche führen vielleicht dazu, dass manche Feuerfestunternehmen dann auch mehr auf externe Formbauer wie wir angewiesen sind.
Ja.
Durch die kurzen Lieferzeiten, die dann zum Beispiel entstehen, durch andere Abhängigkeiten, die gelöst werden, weil es Konsolidierungen gibt, und ja, von daher kann man auch da Chancen drin sehen.
Ja, und es ist ja auch so, ich weiß nicht, die können mich korrigieren, wenn die was anders wissen, aber ich denke mal, dass wir die einzigsten Formbauer hier auf dem deutschen Markt sind, die sich so auf feuerfeste Formen spezialisiert haben. Die Situation ist ja so klassisch eigentlich eine andere. Da sind es meistens gar nicht Formbaubetriebe, die Formen bauen, sondern es ist eigentlich der Tischler, der in der Nähe ist, mhm, von der Feuerfestfirma, und der dann vielleicht schon über Generationen hinweg Formen da baut. Das haben wir auch schon irgendwie festgestellt, der ganze Markt hat sich über die letzten Jahrzehnte einfach geändert, der ist enorm geschrumpft einfach, ja. Und ich kann da dauerhaft sicherlich nicht mehr von leben, wenn ich mit einem Kunden, einem Feuerfestkunden habe oder zwei.
Ja, das ist klar.
Deswegen, wir haben uns eigentlich schon seit vielen Jahren dazu entschlossen, einfach mehr in die Breite zu gehen. Ja. Aber ich merke auch, obwohl wir wirklich einen relativ breiten Kundenstamm da aufgebaut haben, wird er trotzdem von Jahr zu Jahr enger und schmaler, und wir müssen einfach noch größeren Aufwand betreiben, um vom Marketing her, ja, also dass wir jetzt zum Beispiel an dieser Messe in Aachen teilgenommen haben. Wir waren davor im Jahr, haben wir Messestand in Frankfurt gehabt, auf dem großen Kongress dort.
Ja.
Und da entstehen natürlich Kosten, da steht da Manpower und so weiter, ja,
ja.
Was früher gar nicht möglich, nötig gewesen wäre.
Ja.
Ja. Ich sag mal, das ist natürlich, es ist jetzt nicht ein Appell natürlich, aber ich sag mal, ich finde schon, dass, ich sag mal, so Feuerfestfirmen schon ein bisschen auch aufhorchen sollten. Also ich sag mal, wenn wir es nicht schaffen, da mit zu überleben, dann wird das Know-how auf jeden Fall abgebaut. Ja, ich will eben nicht nur an uns jetzt festgemacht, sondern ich meine,
naja,
als allgemeine Situation einfach.
Ja, 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 wir hatten ja, ja, vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass allgemein das Thema Know-how-Haltung problematisch wird, wenn auch unsere Kunden zum Teil das Know-how auf uns jetzt als Feuerfeste abwälzen und dann nicht darauf achten, dass dieses Know-how aber für alle auf dem Markt zur Verfügung gestellt wird, sondern wirklich einzelne Wettbewerber das Know-how von einem Produkt besitzen und dann erwartet wird, dass dieser sein Know-how auf einmal abgibt. Das wird er nicht tun, und weil er hat das Know-how entwickelt, er hat das Know-how bereitgestellt. Er wird das nur dann bereitstellen oder zurückgeben an die Firma, wenn er es an die Firma verkauft. Und wenn der Betreiber des Stahlwerks oder der Gießerei, was auch immer, nicht bereit ist, für das Know-how zu bezahlen, warum soll der Wettbewerb es dann an ihn zurückgeben? Und das ist halt immer das Problem bei Outsourcing. Das ist ja immer dieses Zauberwort, was dann benutzt wird. Wenn ich outsource, dann muss ich aber trotzdem immer noch eine Person, meines Erachtens nach immer noch eine Person im Betrieb haben, die sich dann qualifiziert auch mit dem outgesourcten Zeug halt auseinandersetzen kann und sagen kann und das kontrollieren kann. Ja, also zumindest mal sagen kann, das ist gut, das ist schlecht, da ist Verbesserung, das ist super, das ist perfekt, das kann so bleiben. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn erstmal etwas outgesourced wurde, dann gibt es auch niemanden mehr in der Firma, der sich da in irgendeiner Art und Weise mit beschäftigt. Und dann ist das Thema verloren für denjenigen. Und das dann zurückzuholen, das wird extrem schwierig. Und deswegen, ja, also ich weiß ja, also den Gesamtmarkt kenne ich natürlich nicht. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei weitere Formen, Bauer beziehungsweise kleinere Firmen, die so Lohnfertigung machen, die dann auch Modellbau betreiben. Ja, ja. Die gibt es schon noch, aber ich glaube in der Größe und wir haben uns noch nicht so richtig über die Komplexität unterhalten, was dann so alles dahinter steht, seid ihr tatsächlich mit die einzigen, die von vorne bis hinten, also nochmal, ihr macht ja auch, man kann euch auch einfach nur eine Zeichnung an die Hand geben oder ein Bauteil an die Hand geben und ihr entwickelt daraus die Form, ja.
Also das ist der Normalfall.
Deswegen, nochmal, das ist ja das eigentlich, was euch ausmacht. Also von vorne bis hinten alles durchkonzipiert habt und nicht ihr bekommt die Formenzeichnung und fertigt dann die Form an, sondern ihr macht das von vorne bis hinten, exerziert ihr das ganze Thema durch.
Genau. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir bei dem ganzen Thema einfach ein gewisses Volumen an Umsatz auch so irgendwie realisieren können, um auch die ganze Technik bereit zu halten, die natürlich auch im Verhältnis viel Geld kostet. Lizenzen, für CAD, für CNC. Und das geht einfach nur mit einem gewissen Auftragsvolumen.
Ja,
und klar. Das ist heutzutage, also früher würde ich mal sagen, als ich angefangen habe, haben ihnen da im Prinzip zwei, drei gute, größere Feuerfestfirmen haben eigentlich ausgereicht, um einen soliden Umsatz zu machen. Sowas ist heute nicht mehr möglich, weil speziell so in den letzten Jahren, ich sag mal immer so, das Grundrauschen weggefallen ist. Ja? Also wir erleben es halt, was ich vorhin schon sagte, hauptsächlich, dass wir vom Projektgeschäft am Ende leben. Früher waren es oft Anfragen, eine Form, hier ein Brennerstein, da ein Lochstein oder solche Sachen. Und dieses Tagesgeschäft ist relativ weggefahren, das kann man schon so sagen.
Okay.
Man muss also dann da sein, wenn der Kunde jetzt diesen Auftrag mit mehreren Formen hat.
Ja, also ich kenne ja immer auch nur die Vertriebsseite und häufig ist es so, dass auch wir, also es gibt so ganz, ganz typische Bereiche, in denen viel Geschäft eigentlich immer anfällt, ne? So um Ostern herum, um die Sommerferien herum und um Weihnachten herum. Warum? Weil dann die großen Werke ihre Walzwerke abstellen, teilweise ihre Stahlwerke abstellen und große Revisionen fahren. So, und das wissen wir. Das wissen wir als Feuerfesthersteller. Und als Feuerfesthersteller wissen wir auch so so Pi mal Daumen, was für Material wird denn da jetzt bestellt. So. Und natürlich geht man dann in eine gewisse Vorplanung, natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit, aber man sagt schon mal so, ha, das könnte sein, das planen wir jetzt mal so ungefähr ein an den und den Stellen. Und dann passiert aber ganz, ganz häufig auch, dass von jetzt auf gleich dem Kunden einfällt, das ist wie bei der Deutschen Bahn. Das ist wie bei der Deutschen Bahn, auf einmal ist Herbst und es liegt auf einmal Laub auf den Schienen. Und so ist das beim Kunden auch. Auf einmal ist Dezember und in 3 Wochen beginnt die Baustelle und ich brauche noch Fertigbauteile. Und dann ist das Geschrei immer genau dann groß, wenn auf einmal festgestellt wird, da ist aber ein neues Bauteil dabei. Es gibt noch gar keine Form dafür. Und das Geschrei wird noch lauter, wenn man dann sagt, so, ja, der Formbauer braucht aber wenigstens mal 2 Wochen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wir kennen das, wir leiten den Leidensdruck ja eigentlich nur an euch weiter.
Ja, richtig. Ja, also kann ich absolut, diese Zeiten kann ich also absolut bestätigen. Also klassisch die Weihnachtszeit einfach. So vorher viele Montagen, Reparaturen und so weiter. Und da wird halt viel Styropor benötigt oder auch, wie Sie sagten, das ein oder andere Bauteil, was plötzlich auftaucht und noch gemacht werden muss. Genau.
Wir haben jetzt viel auch über die Veränderungen der Branche gesprochen, von Einzelbauteil auf Projektgeschäfte. Sind die Bauteile an sich auch komplexer geworden oder hat sich das kaum verändert?
Also ehrlich gesagt hat sich nicht viel verändert. Es gibt sicherlich so ein, zwei Sachen, ja, ich sag mal, vielleicht Bereiche, Brennersteine, Düsensteine, wo ja, vielleicht viele Durchdringungen dann drin sind oder, aber also im Groben kann man das nicht sagen. Also ich sag mal, ich war bei Kunden, die hatten, da habe ich Formen gesehen, die waren von 1935.
Oh,
die lagen noch da.
Okay.
Ja. Großes Formlager hatten die. Und wenn man sich das angeschaut hat, also so ganz, ganz viel hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist halt der Anspruch, was wir vorhin schon sagten, an die Qualität an sich, an die Genauigkeit. Und die Zeit halt. Das ist so das. Ja. Okay. Aber ansonsten, ich sag mal, für uns mit unserer Technik gibt es jetzt im Moment jetzt keine Kontur, kein Bauteil, wo ich sagen würde, eieiei, wie machen wir das denn oder das ist jetzt zu komplex. Nee, eigentlich nicht so.
Ja. Vielleicht noch eine Frage an die Jugend hier im Raum. Neue Technologien sind ja trotzdem, also ich meine, CNC war das Ding der 80er und 90er Jahre, 3D-Modellierung, das Ding der 2000er, das hat dein Vater alles mitgemacht und auch sehr gut umgesetzt. Und das Buzzword unserer Generation ist quasi so künstliche Intelligenz, 3D-Druck.
Ja.
Wo siehst du da die Chancen auch für eure Branche?
Ja, ich hatte vorhin auch überlegt bei dem Stichwort Digitalisierung, wie weit wir da sind. Da habe ich noch gedacht, ja, im Prinzip sind wir schon sehr digital aufgestellt und in dem Bereich, wo es für ein kleines mittelständisches Unternehmen sinnvoll ist und auch noch wirtschaftlich abbildbar ist, sind wir eigentlich schon sehr weit aufgestellt. Das, was den nächsten Sprung wirklich geben könnte, wäre dann die künstliche Intelligenz, vor allem würde ich sagen im Konstruktionsbereich, im Planungsbereich, was Materialplanung und so weiter angeht, denn die Lohnkosten machen letztendlich natürlich auch viel von den gesamten Formkosten aus. Und wenn dort schon viel Zeit in der Konstruktion gespart werden kann, was diese ganzen Vorüberlegungen angeht, also eine künstliche Intelligenz kann ja im Prinzip schon, je nachdem wie weit das dann irgendwann ist, von unter Berücksichtigung gewisser Kriterien selbst erkennen, was ist die beste Gießrichtung. Wie sollte die Einteilung am besten geschehen? Hm. Was für Materialien werden benötigt? Sind die noch am Lager? Und kann mir im Prinzip diese eigentliche Arbeitsvorbereitung dann auch nochmal viel weiter vorbereiten und dort letztendlich viel Zeit einsparen? Das ist, denke ich, ein Bereich, wo man hinkommen könnte. Letztendlich die handwerkliche Fertigung bleibt eine handwerkliche Fertigung. Und in den Losgrößen und Stückzahlen, über die wir hier reden, glaube ich, gibt es da kein großes Potenzial mehr. Mit der CNC-Maschine können wir schon sehr rational fertigen, aber letztendlich müssen die Formen von Hand zusammengebaut werden und da führt kein Weg dran vorbei.
Ja.
Also ich sehe tatsächlich bei uns in der Firma mehr Potenzial für künstliche Intelligenz im Bereich Korean. Da verarbeiten wir ja Platten und wir haben auch in der Regel größere Flächen, die geschliffen werden müssen,
ja.
Wo das halt sehr viel Handarbeit ist. Ja.
Ja.
Und da sehe ich, glaube ich, als erstes die Möglichkeit, das zu nutzen. Da gibt es mittlerweile Schleifmaschinen, die also so einen Tellerschleifer, einen Roboter, der einen Tellerschleifer vorne dran hat, der erkennt, was habe ich da jetzt für ein Bauteil liegen, was ich schleifen muss. der auch erkennt, wenn das Schleifpapier voll ist und getauscht werden muss. Also da sehe ich eher Anknüpfungen, oder wir hatten auch in dem Bereich, kann ich ruhig sagen, wir stellen für eine sehr renommierte Elektrofirma Schalter her aus Korean, ja, also Lichtschalter.
Ja.
Und da ist ein sehr hoher Anspruch an die Oberfläche, an die geschliffene Oberfläche.
Ja.
Und da wäre es so, wenn da jetzt, sag ich mal, das Volumen erhöht würde, wir mit Personal nicht hinterherkommen. Da gibt es Sachen, wo man mit Bildgebungsverfahren und KI sehen kann, ist das Teil okay oder muss ich das aussortieren und so.
Ja.
Oder selbst beim Sortieren an sich. Also da sehe ich eher die Sachen bei uns in unserem Bereich, in dem Formbau, ist, glaube ich, nachdem die Teile gefräst worden sind, direkt im Bankraum einfach noch zu viel handwerkliche Arbeit dran.
Okay.
Individuell. Und wir haben immer nur Losgröße 1 in der Regel. Das muss man auch, darf man auch nicht vergessen.
Ja, klar.
Ja.
Ja, dann habe ich meine Fragen soweit gestellt. Also zumindest die, die mir jetzt noch so auch bei der Begehung so noch eingefallen sind und über die wir dann so im Laufe des Vormittags auch so noch gesprochen haben. Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen? Wollt ihr noch etwas loswerden, was ich noch vergessen habe anzusprechen? Ich glaube, ein Bereich vielleicht nochmal, weil hatten wir ja auch drüber gesprochen, Lohnkosten, Wertschätzung.
Ja.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie eine Form erstellt wird, welche Schritte dafür notwendig sind und in welcher Geschwindigkeit ihr euch eigentlich bewegen musst. Und dafür hattet ihr ja vorhin schon gesagt, so, naja, also eigentlich ist das ja nicht mehr nur ein einfacher Tischlergeselle, sondern der steckt viel mehr dahinter. Ja. Aber das, was ich bezahlt bekomme, ist im Grunde genommen der Tischlergeselle.
Ja, das ist so. Und wir hatten das ja auch bei unserem Rundgang so ein bisschen gesehen. Wir haben da eine größere Styroporschalung, wo du dann auch gleich gesagt hast, da gehen so viel so Tonnen rein, ja, und mir auch so eine kleine Hochrechnung gemacht hast, was das kostet. Also ich will damit sagen, wir gehen da, glaube ich, einfach noch mit einer höheren Verantwortung um wie im Möbelbau. Ja, ja. Es ist eine größere Verantwortung von, wenn eventuell eine Anlage steht, weil das Bauteil fehlt, weil es frühzeitig gemacht werden muss. Ja, und auch von einfach vom Können her, ja, wenn ich also sehe, was unsere Mitarbeiter, die Form konstruieren, was die an Know-how haben, dann halte ich das im Vergleich, ich sag mal, da müssen wir uns ja mit dem Werkzeugmacher schon vergleichen, ja, mit dem Werkzeugbau im Stahlbau. Das ist ja nichts anderes, das ist nur ein anderer Werkstoff, ja.
Ja.
Und ich glaube, da werden schon noch andere Preise aufgerufen als wie bei Form für Feuerfest, ja. Aber das Ganze kommt in meinen Augen auch durch diese klassischen Strukturen, die sich da so aufgebaut haben. Ich habe das ja gesagt, in der Regel ist es so, dass entweder hat die Feuerfestfirma, ist die groß genug und hat einen eigenen Formbau, ja,
ja,
der auch sehr viel Geld kostet zu unterhalten. Oder halt dann extern.
Ja. Okay.
Ja, also dann würde ich auch nochmal zum Abschluss sagen, möchte ich mich auch nochmal eigentlich bedanken. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, sowas mal mitzumachen, so ein Podcast hier. Ich hoffe, wir konnten da den Zuhörern ein bisschen was an Informationen mitgeben, wie es auch vielleicht mit der ganzen Sache erstmal losgeht bei geformten Bauteilen.
Nein, ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge. Also das, der zweite Teil wird, nehme ich das jetzt so quasi nochmal voraus und gleichzeitig zurück. Das wird ein Paradoxon werden, aber ich denke, wir werden bei einer Stunde 20 das Ganze irgendwo teilen und dann da zwei Folgen draus machen, damit es auch nicht zu viel wird auf dem Weg zur Arbeit. aber ich glaube, das werden super interessante zwei Folgen für unsere ZuhörerInnen. Und ich bin da sehr gespannt, wie das Feedback sein wird. Aber nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, für die Betriebsführung hier, für die Offenheit, für die Herzlichkeit, den Empfang, Getränke und so weiter und so fort.
Bitte, bitte.
Okay, ciao. Jo, ciao.
Tschüss, auch von meiner Seite.